Willkommen bei Weltnah, dem Podcast für nachhaltige Reisen südlich des Mains.
Einen wunderschönen guten Morgen aus dem sonnigen Bad Tölz. Mittwoch bedeutet Weltnah Magazin Podcast-Zeit. Deswegen gibt es heute ein ganz besonderes Thema. Es geht zum Genusswandern, genauer gesagt Genusswandern für Anfänger. Weil Weltnah ja südlich des Mains unterwegs ist, nehmen wir euch heute mit ins Allgäu. Dazu haben wir uns ganz besondere Gäste eingeladen, nämlich die Wander- und Reiseblogger Jana und Christian von A Tasty Hike. Ihr beide wohnt im schönen Allgäu und betreibt gemeinsam einen Wanderblog. Ihr nehmt Wanderanfänger mit auf eure Wanderungen, gebt Tipps, was man am sinnvollsten machen kann und was man Genussvolles erleben kann. Euer Name, A Tasty Hike, ist Programm. Die Frage aber, liebe Jana, ich habe von dir gelesen, dass du eigentlich ein unsportlicher Stadtmensch bist. Wie kommt dann der Weg zu einem Wanderblog? Passt ja nicht so ganz, oder?
Nein, nicht wirklich. Ich war auch bis vor, sagen wir mal, ich glaube, es sind 8 Jahre mittlerweile, die ich im Allgäu lebe. Bis dahin war ich auch tatsächlich, glaube ich, kein einziges Mal so richtig wandern. Und geboren bin ich auch gar nicht hier in Süddeutschland, sondern ich komme gebürtig aus Nordrhein-Westfalen und bin auch dort in der Großstadt aufgewachsen und habe dann auch danach mein weiteres Leben eigentlich fast nur in Großstädten verbracht und bin halt tatsächlich immer nur von A nach B gerannt, weil in Großstädten ist es nicht besonders schön, bei einem Weg von A nach B irgendwie anzuhalten und die schöne Aussicht zu genießen oder so. Das kommt äußerst selten vor. Ja, deswegen ist man meistens in Eile und hetzt durch die Gegend. Und ja, dann habe ich aber meinen lieben Mann kennengelernt. Und der hat mich dann ins Allgäu gezogen.
Der ist von alleine gekommen.
Weil und du dann die Berge gezeigt hast, oder?
Auch.
Ja, also zunächst habe ich mich in ihn verliebt, in die Berge, das kam erst ein bisschen später. Als ich dann hier war, hat er mich dann halt, oder habe ich dann immer gefragt, was man denn hier so machen könnte vor Ort. Und dann war er erstmal ein bisschen sprachlos und wusste auch so nicht so richtig, was wir tun könnten. Und ich habe mir dann einen Allgäu-Reiseführer gekauft und wollte dann das Allgäu erkunden. Und immer wenn er dann seine Eltern gefragt hat, was man so machen könnte hier, haben die uns immer Wanderungen vorgeschlagen. Und so haben wir dann das Wandern angefangen. Und ich erinnere mich noch sehr gut an meine allererste Wanderung. Da sind wir nämlich zu Villersalb hochgestiefelt. Und wir sind da losgelaufen in Bad Hindelang in Hinterstein. Ja. Und von dort sind wir vom Parkplatz los und nach ungefähr 10 Minuten war ich mit meinem Stechschritt so fertig und K.O., dass mir die Zunge am Boden hing und Christian mich gezwungen hat anzuhalten und dann gesagt hat, jetzt dreh dich mal um, da ist der Parkplatz und da oben in die andere Richtung, da müssen wir noch hoch. Und du bist jetzt schon fertig.
Das klingt ja super motivierend. Hat das geschafft, dass du oben angekommen bist?
Ja, es hat dann tatsächlich so funktioniert, dass er vor mir hergestiefelt ist und da der Weg so schmal war, dass man ihn auch nicht überholen konnte, musste ich mich quasi seinem Tempo unterwerfen und bin dann ganz langsam hinter ihm hergestiefelt mit natürlich vielen Pausen, was aber in dem Fall nicht schlimm war, weil es wirklich eine fantastische Aussicht meistens gab. Und so haben wir dann entspannt irgendwann die Villersalb oben erreicht und dann konnte er mich belohnen mit einem Speckbrett und einem Glas Wein und dann war die Welt für mich wieder in Ordnung. Und das war dann auch erstmal lange Zeit das Motivationsmittel Nummer 1, um mich zum Wandern zu kriegen und rauszukriegen, bis ich dann irgendwann soweit war, dass ich das Wandern des Wanderns wegen gemacht habe und nicht nur wegen der schönen Einkehr.
Das heißt, zu Beginn war es dann wirklich so, dass Genuss für dich dann erstmal nichts mit dem Weg und dem Wandern selbst zu tun hatte, sondern mit dem, was auf der Hütte passiert ist.
Genau. Nee, mittlerweile genieße ich es auch tatsächlich rauszugehen und draußen zu sein. Also ich finde, Wandern ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, einfach mal den stressigen Alltag so ein bisschen hinter sich zu lassen und einfach tatsächlich mal rauszugehen, in die Natur was anderes zu sehen, ein bisschen Ruhe zu haben, nicht diese Hektik aus dem Alltag zu haben. Und das finde ich, also was ich daran so toll finde, ist halt einfach, dass man dafür nicht erst groß in den Urlaub fahren muss. Also natürlich je nachdem, wo man wohnt, aber in der Regel kann man eigentlich von überall, wo man wohnt, relativ schnell in irgendwelche Gebiete oder in irgendwelche Natur kommen, wo man sich halt wandernd betätigen kann und irgendwie ein bisschen rauskommt. Es muss ja nicht immer die hohen Berge sein. Ist ja natürlich schön, wenn man die hat. Aber man kann es halt eben immer machen. Und das ist halt schön, dass man nach so einer Woche sagen kann, okay, jetzt am Wochenende gehen wir einfach mal raus und wandern und lassen den Stress so ein bisschen hinter uns, bevor es dann in die nächste stressige Woche geht.
Das heißt, so definierst du auch Genuss, oder? Rauskommen und den Alltag hinter dir lassen.
Genau.
Es ist auch Familienzeit, was ich total wichtig finde. Wenn man schon wenig Zeit unter der Woche hat, finde ich es auch total wichtig, wenn man dann irgendwie zusammen was unternimmt. Und in dem Fall halt ist es jetzt halt Wandern vorwiegend.
Genau, man findet auch Zeit für Gespräche. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Also erst waren wir ja nur zu zweit. Mittlerweile haben wir einen kleinen Zwergsteiger dabei. Vorher zu zweit hatten wir sehr, sehr viel Zeit, dann auch Gespräche zu führen, über Dinge zu intensiv zu sprechen, die einfach sonst liegen geblieben sind, über die man, wo man keine Zeit für hatte, um sich drüber zu unterhalten. Und jetzt mittlerweile mit dem kleinen Mann ist natürlich dann auch nochmal schön, einfach ihnen dabei zuzuschauen, wie er die Natur entdeckt und wie er das Ganze so wahrnimmt und immer wieder neue Sachen entdeckt, an denen wir zum Beispiel auch eher vorbeigelaufen wären.
Hat sich denn euer Wanderverhalten, das heißt es hat sich ja mit Sicherheit euer Wanderverhalten deutlich verändert, seitdem der Zwergsteiger unterwegs ist, oder?
Jein. es ändert sich die ganze Zeit, weil er natürlich größer wird. Anfangs in der Bauchtrage, später in der Kraxe, jetzt selber laufend. Dementsprechend passt man natürlich auch die Touren an, weil es macht ja in dem Moment auch keinen Sinn, so ein Kind komplett zum Überfordern in dem Moment.
Und das ich ist glaube, du würdest ihm damit auch schnell die Lust am Wandern nehmen und das ist ja das Schlimmste, was passieren kann jetzt.
Ja, natürlich.
Mhm. Genau, also wir versuchen auch immer mittlerweile jetzt, vor allem wo er selbst läuft, halt Touren zu finden, die halt einfach kindgerecht sind und wo es auch wirklich was zu entdecken gibt. Also es gibt ja auch ganz, ganz viele tolle Touren für Kinder, wo es dann irgendwie so Erlebnispfade gibt, wo sie irgendwie was ertasten können, wo sie irgendwelche Stationen haben, wo sie Pause machen können und was erleben können. Das ist natürlich mega, mega schön. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir auch immer noch weiterhin Touren zu machen, die auch für uns spannend sind.
Muss ich auch ehrlich sagen, halte ich nicht immer für notwendig, weil die Natur selber so viele Sachen zum Entdecken hat. Da muss man nicht zwingend einen Lehrpfad hinterher springen. Der findet auch oft von alleine einfach Dinge, wie Jana vorhin gesagt hat, wo du jetzt als Erwachsener wahrscheinlich dran vorbeiläufst, aber er das total cool findet.
Genau.
Das heißt, die Touren, die ihr bei euch auf eurem Blog und in eurem coolen Videokanal beschreibt, die sind jetzt nicht ganz spezielle Touren für Kinder, sondern es sind eher weiterhin die Anfängertouren und die Wandertipps für Anfänger? Oder geht es jetzt auch ein bisschen in die Richtung, dass ihr immer mehr für Kinder schreibt?
Nee, also natürlich verheimlichen wir nicht, dass wir den Zwergsteiger haben und wir geben da auch öfter mal den Hinweis, wenn wir irgendeine Tour machen. Vorher haben wir halt immer gesagt, die Tour ist jetzt gut geeignet für Wanderanfänger oder für Genusswanderer. Und jetzt geben wir dann vielleicht auch mal den Hinweis, dass es auch gut geeignet ist für Kinder. Aber es ist kein expliziter Kinderwanderblog. Und es soll das auch nicht werden, sondern weiterhin soll der Fokus beim Genusswandern und Wandern für Anfänger liegen. Und somit wollen wir halt tatsächlich weiterhin auch die Wanderanfänger ansprechen und die Genusswanderer und eben nicht die, die höher, schneller, weiter wollen, sondern tatsächlich die, die es einfach genussvoll angehen wollen, das Ganze.
Und so wie halt Christian ja auch gesagt hat, die Natur hat so viel zu bieten für so kleine Zwergsteiger, da muss es nicht der spezielle Klettersteig für Kinder oder wie auch immer mal oder Erlebnispfad für Kinder sein, den man dann macht.
Genau, das kann zwischendurch mal vorkommen, dass es sowas gibt, dass wir so einen Pfad mit aufnehmen. so ein Lehrpfad vielleicht, aber das ist tatsächlich nicht die Regel. Also die hauptsächlichen Wanderbeschreibungen beziehen sich nicht explizit auf Kinder, sind aber durchaus auch für Kinder geeignet.
Super. Dann nochmal zurück zu den Wanderanfängern. Ihr erzählt ja über richtig viele Wege, die man gehen kann im Allgäu und wo man wirklich Genuss erleben kann, auch als Wanderanfänger. Habt ihr denn ganz spezielle Tipps, außerdem bitte langsam gehen, was Jana ja am eigenen Leib erfahren, wie man sich am besten vorbereiten kann auf das Thema Wandern? Weil ich glaube, gerade jetzt in der Corona-Zeit wollen immer mehr Menschen raus, immer mehr wandern. Und da stellt sich doch dann für den einen oder anderen die Frage, kann ich das überhaupt und was muss ich mitnehmen? Und wo kann ich am einfachsten hingehen, ohne dass ich dann gleich 1000 Höhenmeter habe? Habt ihr da spezielle Tipps?
Also erstmal vorab, Genusswandern hat eigentlich mehrere Bedeutungen. Genusswandern heißt, wie du schon gesagt hast, im Endeffekt auch Touren machen, die machbar sind für Anfänger. Und dann halt in Verbindung mit gutem Essen, weil Jana braucht immer was zu essen, sonst ist sie schlecht gelaunt.
Also als ersten Tipp würde ich sagen, nimmt immer einen Snack mit, selbst wenn es keine Einkehrmöglichkeit gibt. Oder vorher sollte man sich gut informieren, ob die Einkehrmöglichkeit, die man angepeilt hat, auch tatsächlich geöffnet hat.
Das ist, glaube ich, genauso wie das Langsamgehen, ein absoluter Insider-Tipp von Jana, den sie auch wieder am eigenen Leib ausprobiert hat.
Ja. Nicht genug zu trinken, also nicht genug zu trinken ist tatsächlich noch schlimmer, wenn man das nicht dabei hat. Und nicht genug zu essen, das sind zwei ganz essentielle Punkte.
Ja.
Gibt außer dem Snack, oder ich nehme an, der Snack ist ein Müsli-Riegel in dem Fall gemeint gewesen, gibt es noch was, wo du sagst, das habe ich eigentlich immer essenstechnisch dabei? Was lohnt sich denn da für so einen Wanderanfänger?
Also Bananen, finde ich, sind sehr, sehr hilfreich, weil die halt erstens ein bisschen sättigend sind und zweitens auch Energie geben. Müsli-Riegel hast du ja schon gesagt, das habe ich auf jeden Fall auch immer dabei. Ich habe jetzt, letztes Jahr waren wir bei einer geführten Wanderung im Montafon und da hat uns die Wanderführerin so einen, wie hießen die, Ovomaltine Schokoriegel gegeben. Und der war total super, weil der halt schokoladig war, aber nicht so eine schmelzende Schokolade war, sondern eher so eine trockene Schokolade, aber super lecker geschmeckt hat und auch viel Energie gegeben hat. Und ansonsten, wenn es jetzt keine Einkehrmöglichkeit gibt, also das sind jetzt eher so die Snacks, die ich dann esse, wenn wir jetzt nicht also wenn wir auch einkehren, aber ich jetzt zwischendurch vielleicht nicht mehr genug Energie habe oder so.
Ein kleines Notfallpaket immer dabei.
Genau, so ein Brotzeitpaket, wenn man jetzt zum Beispiel tatsächlich gar keine Einkehr hat, dann kann man halt auch sich Brote einpacken, die man sich schmiert. Man kann irgendwie noch geschnibbeltes Gemüse mitnehmen und sich dann einfach gemütlich irgendwo am Berg hinsetzen und dann mit einer schönen Aussicht irgendwo was Leckeres essen.
Ja, super, das sind doch schon mal richtig coole Tipps. Bleiben wir doch einfach kurz bei den Tipps für die Wanderanfänger. Wie sieht es denn bei euch mit dem Equipment aus?
Grundsätzlich, wenn wir gefragt werden, was du wirklich brauchst, ist meine Antwort dazu eigentlich im ersten Moment gut eingelaufene Schuhe. Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Natürlich, gut ist es, wenn sie einen hohen Schaft haben. Wenn du nicht so trittsicher bist, knickt man halt auch mal schnell leicht um mit niedrigen Schuhen. Von dem her immer gut eingelaufene Schuhe mit hohem Schaft. Das Allerwichtigste, man braucht nicht High-Performance-Klamotten für, ich sage jetzt mal, 1000 Euro am Leib, um eine Anfängerwanderung zu machen. Was ich wichtig finde, ist auch ein guter Rucksack, wenn man den mehrere Stunden auf dem Rücken hat. Dann kann das auch mal unangenehm werden an den Schultern, wenn der echt nicht gut sitzt. Mhm. Auch wichtig, wenn die Sonne runterbrennt, eine Mütze ist auch nicht verkehrt. Aber ansonsten sage ich immer, ja, das sind so die Sachen, wo man am Anfang wirklich benötigt, wenn man wirklich anfangen will. Und das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Man braucht nicht wahnsinnig viel, um einfach mal starten zu können.
Das ist genau, man kann dann ja auch nach und nach gucken, was man, wenn man jetzt zum Beispiel merkt, dass man vielleicht das Gefühl hat, dass man Wanderstöcke noch später braucht oder so, dass man sich damit einfach sicherer fühlt beim Laufen, dann kann man sich das auch nach und nach noch anschaffen. Aber für den richtigen Start sehe ich es genauso wie Christian, dass man da tatsächlich äußerst wenig eigentlich für braucht. Und gerade auch was Klamotten angeht, finde ich, also wir sind am Anfang, oder ich am Anfang hatte überhaupt keine Wanderklamotten. Ich bin dann halt eher in Sportklamotten erstmal gelaufen, was ja durchaus auch möglich ist. Und die sind ja dann auch atmungsaktiv und habe mir dann nach und nach halt einfach Wandersachen angeschafft. Aber für den Start an sich sehe ich jetzt keinen Grund, warum man das alles braucht. Also
da würde ich euch 100% recht geben. Das wirklich mit A und O sind die Wanderschuhe. Weil nichts ist schlimmer, als wenn mir in den Bergen Menschen mit Flipflops begegnen, wo ich jedes Mal die Hände über dem Kopf zusammenschlag, weil ich es einfach unverantwortlich finde. Und dafür ist auch definitiv nicht die Bergrettung da, solche Dummheiten dann auszubügeln.
Genau, das ist es halt. Und man könnte jetzt vielleicht sagen, oder viele denken jetzt vielleicht, ja, okay, aber wenn ich auf Anfängertouren unterwegs bin, dann gehe ich ja keine steilen Berge, kein Risiko ein und so weiter. Aber selbst im Wald, da muss einfach nur eine Wurzel über dem Weg herlaufen im Grunde. Und du hast nicht mal eine Steigung und du kannst trotzdem umknicken.
Genau, das muss ja definitiv nicht sein, dass man dann die Hilfe von anderen in Anspruch nehmen muss, nur weil man sich selbst, wenn man da selbst nicht drauf aufgepasst hat. Finde ich ein super Thema.
Ich habe noch eins vergessen, was bei mir immer im Rucksack ist. Egal, ob die Sonne scheint und es 35 Grad hat, ich nehme immer eine Regenjacke mit.
Ich glaube, auch das ist so ein Insider-Tipp von jemandem, der ganz oft in den Bergen ist, weil das Wetter ist gerade in den Bergen so unberechenbar, dass es von einer Sekunde auf die andere richtig runterplattern kann.
Ja, wir haben es tatsächlich auch, also wir machen uns mittlerweile schon selber drüber lustig in unseren Videos, dass wir halt ständig in irgendwelche Regenschauer und Gewitter und Hagelschauer und so kommen. Also einmal hat es uns auf dem Meran 2000 in Südtirol mal so richtig mit Hagel erwischt. Also das war dann wirklich schon unangenehm und da sind wir die Strecke, die eigentlich auch für 1,5 Stunden angegeben war, sind wir in 45 Minuten gelaufen.
Das klingt knackig.
Und ja, da hatten wir tatsächlich 2 Regenjacken dabei, aber das war dann bei Hagel dann auch nicht mehr so angenehm. Aber ja, also wir haben schon oft am eigenen Leib gemerkt, wie schnell sich das Wetter ändern kann, auch wenn es überhaupt nicht so angesagt war vorher und es auch beim Start der Wanderung überhaupt noch nicht danach ausgesehen hat.
Aber ich glaube, da ist trotzdem noch ein kleiner Tipp mit versteckt, dass man sich nämlich unbedingt vorher A, die Tour genau angucken sollte und B, auch richtig intensiv die Wetterkarte untersuchen kann, bevor man sich auf die Wanderung begibt. Und gut, dass es dann immer passieren kann, dass das Wetter umschlägt, aber trotzdem, diese beiden Sachen sollten als Vorbereitung auch für Wanderanfänger unbedingt mit auf dem Plan stehen, oder?
Definitiv, ja.
Und immer Handy dabei haben. Auch wenn man jetzt beispielsweise im Allgäu nicht immer und überall Netz hat. Aber es kann sehr hilfreich sein, wenn man mal ein Problem hat.
Notrufe gehen auch in der Regel noch raus. Also selbst wenn man keinen sonstigen Handyempfang hat, Notrufe gehen eigentlich fast immer.
Super.
So nur ins österreichische Netz einwählen, das hast du dann meistens.
Ja gut, das ist ja dann egal, wo die Hilfe herkommt, also das passt. Nee,
natürlich. Die können das ja an die deutschen Kollegen weiterleiten. Genau.
Gerade nochmal zurück ins Allgäu. Habt ihr denn spezielle Tipps, was man genau jetzt, wo sehr, sehr viel im Allgäu los ist, wie wahrscheinlich überall in den Alpen, spezielle Tipps, welche Wege momentan zu gehen sind für Anfänger, vielleicht mit nicht allzu vielen Höhenmetern, wobei es, glaube ich, auch mal ganz spannend wäre zu überlegen, was habt ihr denn so ungefähr an Höhenmetern drin, wenn ihr solche Touren geht und wie weit sind die überhaupt, die ihr für Wanderanfänger deklariert? Gib doch mal irgendwie so, verrat doch mal einen Geheimtipp, Christian.
Der Allgäuer.
Also ich würde jetzt im ersten Zuge sagen, ja, so Touren für Anfänger, natürlich ist es abhängig, wie fit man wirklich ist. Aber so eine schöne Anfängertour fängt bei 0 Höhenmeter an und hört bei 600 Höhenmeter grob auf, sage ich jetzt mal, und sollte jetzt ganz grob maximal 10 Kilometer haben. Weil dann bist du schon in einem Wertebereich drin, wo man mal locker mit Einkehr auch mal 4 Stunden unterwegs ist. Ganz leicht. Geheimtipps, vielleicht hassen mich dann die Allgäuer alle, wenn ich jetzt nee, alles gut.
Wir riskieren das mal. Wir
können da auch nicht mehr hingehen, wenn du den uns jetzt verringst.
Was, glaube ich, nicht sehr bekannt ist und was bei uns zu Hause relativ in der Nähe ist, im Westallgäu, da kenne ich mich natürlich besser aus wie im Ostallgäu, ist definitiv das Adeleck.
Kannst du mal ganz kurz Westallgäu definieren? Einfach
also Westallgäu ist bayerisch-baden-württembergische Grenze ganz grob.
Also rund um Isny,
Wangen,
ist vielleicht, also ist jetzt vielleicht ein Begriff, genau.
Bis Kempten ist, ja, ich sage jetzt mal, Isny ist noch Westallgäu, Oberstaufen ist Westallgäu, dann halt Hinterland Wangen, Leutkirch, und wenn man dann östlicher geht, kommt man dann Richtung Oberallgäu, Alpsee, Oberstdorf, die Ecke Bad Hindelang, Kempten ist dann auch schon wieder ein bisschen Hinterland und Markt Oberdorf und Ostallgäu ist dann Füssen und so weiter, Königsseen, die Schlösser, das wäre dann das Ostallgäu, so ganz grob definiert.
Okay, perfekt. Ich glaube,
wahrscheinlich werde ich 20.000 Mal verbessert, aber wie gesagt, so ganz grober Überblick.
Mhm. Wunderbar. Gut, jetzt habe ich dich aber gerade unterbrochen bei deinem Geheimtipp. Entschuldigung. Ach,
ja. Also es ist in dem Sinne auch ein Geheimtipp, weil man da relativ früh schon wandern gehen kann. Es ist nicht sehr hoch, aber es ist auch nicht überlaufen. Und diese Ecke schimpft sich das Adeleck. Das Adeleck ist ein kleineres Gebiet, hügelig, Voralpengegend. Der höchste Punkt ist der Schwarze Grat mit, glaube ich, 1100 Metern circa. Und da gibt es wirklich richtig schöne Touren. Entweder am Wasser entlang oder durch Wälder, wo relativ unberührt sind und nicht viele Leute zum Wandern hingehen.
Mhm. Es aber trotzdem Hütten gibt, oder?
Es gibt nicht viele Hütten dort. Also ich kenne eine, wo wir bisher waren. Die nennt sich die Wenger Eckhütte. Mhm. Ansonsten ist es da wirklich eher so, ja, so auf die eigene Faust ein bisschen. Aber wunderschön dort. Man hat dann auch, wenn man oben angekommen ist, oft sehr tolle Ausblicke in die Allgäuer Hochalpen, in die Vorarlberger Alpen oder auch im Sentis-Massiv Richtung Schweiz. Also man kann da drei Länder quasi überblicken. Und das Schöne ist, meistens kann man da schon Mitte, Anfang April schon wandern gehen, weil es dann schneefrei ist.
Das meintest du mit, man kann früh wandern gehen. Du hast jetzt nicht zwingend die Tageszeit gemeint, sondern eher die Jahreszeit.
Die Jahreszeit, Entschuldigung, ja.
Habt ihr von diesen Touren oder aus dieser Region Touren bei euch im Blog, die ich dann mit verlinken kann?
Ja, haben wir. Wir waren ja jetzt eben aufgrund dieser ganzen Corona-Situation, gerade in dem totalen Lockdown in der Zeit, waren wir natürlich sehr, sehr häufig hier in unserer Region unterwegs, weil wir einfach ja nicht die Möglichkeit hatten, woanders hinzufahren und haben da so ein bisschen diese Gegend wieder neu für uns entdeckt. Wir haben uns im letzten Jahr beschwert, dass wir gar nicht wirklich im Allgäu wandern waren, sondern immer nur woanders. Und dass es eigentlich sehr, sehr schade war. Und ich glaube, das Universum hat zugehört und hat uns dann Corona geschickt und hat uns gezwungen, mal wieder hier im Allgäu wandern zu gehen. Und ja, die Touren, die wir da gemacht haben, die gibt es schon sowohl als Video als auch als Blogbeitrag bei uns auf dem Blog.
Ja, wunderbar. Dann verlinke ich das nämlich sehr, sehr gerne mit rein, damit alle, die Lust haben, dieses relativ unbekannte Eck im Allgäu mal ein bisschen näher kennenzulernen, damit die da gleich eine Anlaufstelle für haben.
Genau,
hast du gesagt,
ja.
Christian, dass es in der Region relativ wenig Hütten hat. Dir ist gerade nur eine eingefallen. Jetzt müssen wir noch die andere Geschichte eures Genuss- und Wanderblocks ein bisschen genauer beleuchten, nämlich das Thema Hütten. Ihr erzählt richtig viel über tolle Rezepte, die ihr auf Hütten gefunden habt. Stellt das Essen vor, was ihr da konsumieren durftet und genießen durftet. Jetzt hätten wir doch gerne einen Geheimtipp als Hütte. Bitte.
Der Allgäuer ist jetzt gerade kurz zum Zwergsteiger gelaufen, aber der kommt sicherlich gleich wieder. Aber ich kann ja in der Zeit schon mal einen Tipp abgeben, den ich persönlich am allerschönsten finde. Es gibt nämlich die Alpe Sonnhalde. Die ist in der Nähe vom Hündle und den Buchenegger Wasserfällen, also in der Region Oberstaufen. Und dort gibt es den Besitzer dieser Hütte, das ist der Jackel. Und der Jackel ist einfach so ein richtiges Allgäuer Unikat und hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen und ist total unterhaltsam. Er setzt sich auch sehr, sehr gerne mal zu seinen Gästen hin und quatscht mit denen und erzählt denen dann irgendeinen Schwank. Und das ist alleine schon, also alleine dafür ist es schon total schön, dorthin zu fahren oder hinzulaufen natürlich. Und dann ist es aber auch kulinarisch ein absolutes Highlight, weil ganz zu empfehlen ist der eigene Bergkäse, der dort selber hergestellt wird und der dann überbacken wird und mit selbstgemachten oder hausgemachten Bratkartoffeln serviert wird. Und das ist wirklich ein absolutes Gedicht. Das schmeckt so unglaublich lecker. Das können wir wirklich empfehlen. Und wir finden das ganz, ganz toll, wie diese Alpe geführt wird, weil die stand mal kurz davor, im Grunde bankrott zu gehen und aufgekauft zu werden von irgendwelchen größeren Firmen. Und das sollte aber nicht passieren. Das wollte der Jackel verhindern. Und der hat dann eben so eine Art Konzept eingeführt, wo man in die Alpe investieren kann und anstelle von Geld, was man dann als Gewinn wieder rausbekommt, wird man quasi mit Käse bezahlt, der in der Alpe hergestellt wird. Und das ist natürlich wahnsinnig schön, dass die Alpe so in ihrem eigentlichen Zustand erhalten bleiben kann und gleichzeitig alle, die investieren, einfach durch den Käse, den sie dann hinterher bekommen, davon profitieren können und zu Hause diesen Alpkäsegenuss genießen können.
Das ist ja ein richtig schönes Konzept, weil das hat ja zum einen hat es ja definitiv was mit Nachhaltigkeit zu tun, dass diese Alpe weiter existieren kann und gleichzeitig so diesen Käse zu Hause dann zu essen, wo man noch die tollen Erinnerungen an die Wanderung und an diesen Genuss oben auf der Hütte hatte, ist ja dann doppelt schön.
Genau, eben. Also es ist wirklich total schön, dass da auch, also die arbeiten auch sehr nachhaltig und ökologisch und eben einfach nicht so industriell. Und das ist, finde ich, einfach auch ganz, ganz wichtig, dass solche Alpen tatsächlich auch erhalten bleiben, weil ja natürlich auch die ökologische Landwirtschaft und die nachhaltige Landwirtschaft so gefördert wird. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
Unbedingt. Also das ist echt eine coole Geschichte, das stimmt. Ist denn der Herr Allgäuer wieder zurück?
Nein, der ist leider immer noch beim Zwergsteiger. Ich hoffe, dass er jetzt gleich kommt, sodass er auch noch vielleicht einen Tipp abgeben kann.
Ja, ich glaube, das wäre ganz spannend. Also ich fand deine Geschichte gerade schon super spannend und super schön. Auch das finden wir mit Sicherheit bei euch auf der Seite. So, dass wir das
natürlich. Es gibt auch mehrere Möglichkeiten, eben wie ich vorhin schon gesagt habe, dorthin zu kommen. Wir haben den Besuch der Alpe zum ersten Mal, als wir es das erste Mal gemacht haben, kombiniert mit einer Wanderung zu den Buchenegger Wasserfällen, was auch sehr, sehr schön ist. Da wandert man einmal kurz quasi in so ein Tal rein und findet sich dann im Grunde vor diesem riesigen Wasserfall wieder. Und wandert dann auf der anderen Seite wieder hoch und kann von dort dann relativ ebenem Weg eben zur Alpe laufen. Aber man kann auch über das Hündle dorthin kommen. Das Hündle ist manchmal, also vor allem im Frühling, ist es relativ überlaufen, weil dort die Krokusblüte eben so beliebt ist. Und es gibt dann auch gleich einen Online-Live-Ticker über die Krokusblüte, dass man den aktuellen Stand sehen kann. Und von daher ist es da im Frühjahr relativ voll. Im Sommer war ich jetzt persönlich noch nicht dort, deswegen weiß ich nicht genau, wie voll es da ist. Aber so gegen Spätsommer, Herbst ist es da auch wieder wunderschön. Natürlich dann auch mit den Herbstfarben. Da waren wir dort schon mal und das kann ich sehr empfehlen. Und da hat man dann halt die Möglichkeit, entweder in einem Bogen ums Hündle rum hochzulaufen und dann eben an der Sonnenhalde Alpe vorbeizulaufen. Oder man fährt mit der Bahn hoch zum Hündle und läuft dann auf der anderen Seite eben wieder runter in dem Bogen und kommt dann an der Alpe Sonnenhalde vorbei.
Also für jeden, egal wie konditionell aufgestellt, das Passende dabei. Und ich glaube, gerade dein Tipp mit den Wasserfällen, das ist natürlich jetzt im aktuellen richtig heißen Sommer wahrscheinlich perfekt, um da so ein bisschen auch die Füße drin abzukühlen und die Kinder ein bisschen spielen zu lassen.
Genau, das gibt es bei uns im Allgäu tatsächlich relativ häufig, dass es so Tobel gibt, in denen man wandern gehen kann. Da gibt es auch noch den Eistobel bei Isny und den Ostertaltobel bei der Gunzesrieder Säge. Das sind ganz, ganz tolle Tobelwege, wo man einfach durchlaufen kann. Und dadurch, dass man eben einfach in diesem Tal, quasi in diesem Minital drin ist, hat man eben schon sehr, sehr viel Schatten aufgrund der umliegenden Berge und der ganzen Bäume, die dort stehen. Und gleichzeitig gibt halt das Wasser natürlich auch ganz, ganz viel kühle Luft ab, was total schön ist einfach im Sommer. Und man kann einfach seine Badesachen mit einpacken und dann entstehen meistens so kleine Pools im Grunde, in denen man auch im Grunde richtig schwimmen kann. Also das heißt, man kann jetzt keine Bahnen ziehen, aber man kann sich halt dort total gut abkühlen. Und das ist für den Sommer sehr, sehr schön. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich solche Wege im Sommer auch sehr hoch frequentiert sind.
Natürlich, weil das ist nicht allzu hoch. Da kommst du relativ einfach hin. Und deswegen ist das natürlich auch sehr familiengeeignet.
Genau.
Habe ich aber jetzt gerade noch. Du hast eben gesagt, das sind Tobelwege. Ich glaube, den Begriff Tobel musst du mal ein bisschen näher definieren.
Das kann wahrscheinlich der Herr Allgäuer besser, der jetzt hoffentlich gleich wiederkommt.
Der ist beschäftigt mit dem Zwergsteiger.
Ja, aber der ist jetzt gerade hier vorbeigelaufen. Ich hoffe, dass er jetzt gleich kommt. Dann kann ich ihn vielleicht mal gerade ablösen. Herr Allgäuer, er kommt.
Perfekt.
Wir sind beim Thema Tobel. Du darfst erklären, was ein Tobel ist.
Ja, da kommt Wasser runter.
Das nennt man aber normal Wasserfall. Wo ist jetzt der Unterschied?
Ja, ein Tobel ist nicht so steil wie ein Wasserfall. Also meistens sind es, das Wasser hat sich halt in den Berg reingefressen. Ich wüsste jetzt nicht, wie die Wikipedia-Definition von Tobel ist. Es ist im Endeffekt, ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen ein Allgäuer Ausdruck ist. Ich glaube, in anderen Gefilden heißt es Klamm oder Ähnliches. Meistens sind es mehrere Wasserfallstufen, da kann man der Seite entlang laufen. Dann gibt es dann teilweise, man schimpft das Gumpen, das sind so Wasserlöcher.
Ja, das hat Jana uns eben gerade schon erzählt, dass man drin schwimmen kann.
Genau. Ja, und das ist ein Tobel im Endeffekt.
Okay, also dann ist es, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich kannte diesen Begriff nämlich auch noch nicht, Tobel. Es ist eigentlich eine Mischung aus Wasserfall und Klamm. Ich werde genauer nochmal nach Wikipedia analysieren und werde es noch aufschreiben, um was genau es sich bei einem Allgäuer Tobel handelt. Aber Christian, nochmal ganz kurz zurück, jetzt wo du vom Zwergsteiger wieder da bist. Jana hat uns eben gerade ihre Lieblingshütte verraten. Jetzt darfst du uns auch noch eine erzählen.
Jana hat wahrscheinlich die Sonnenhalde Alpe genommen, oder?
Du kennst deine Frau, oder?
Ja, schon. Da gibt es ziemlich leckeren Käse, gebackenen Käse.
Den haben wir auch gerade gehört.
Ich tue mir da immer ein bisschen schwer, weil es gibt einfach so viele schöne Hütten im Allgäu. Was ich sehr dran mag, ist, dass die urig sind. Viele noch, sehr viele noch und gleichzeitig noch Viehwirtschaft mit betreiben und dann auch auf den Hütten noch gekäst wird. Das ist ein bisschen anders wie jetzt beispielsweise in Südtirol, wo man wirklich an so Hütten hinläuft, wo dann wirklich nur Gastbetrieb herrscht. Im Allgäu ist es oft noch so, dass es halt einfache Gerichte gibt auf den Hütten, wie jetzt ein Käsebrot oder ein Wurstbrot, mal einen selber gemachten Kuchen. Wenn es ganz, ganz gut läuft, kriegt man mal eine Speckknödelsuppe oder sowas. Aber von Grund auf her halt alles sehr einfach gehalten.
Mhm. Aber richtig authentisch mit wirklich Allgäuer Spezialitäten.
Genau, es sind dann halt eher Alpen. Das ist der Unterschied zwischen einer Alpe und einer Hütte. Eine Alpe ist bewirtschaftet im Endeffekt mit Viehbetrieb und eine Hütte ist wirklich eine Hütte, die dann vielleicht auch mal eine größere Küche drin haben. Von den Hütten, was mir halt sehr gut gefällt, ist, aber das ist auch ein bisschen mein Hausberg, da habe ich als Kind schon immer quasi auf die Nagelflugkette geguckt, ist der Hochgrat. Da gibt's das Staufnerhaus, da kann man sehr lecker essen gehen. Ist aber allerdings auch sehr hochfrequentiert, wenn man auf einen Hochgrat mit einer Bahn hochkommt.
Okay, es gibt da Möglichkeiten. Das ist ja das Hauptproblem, dass da, wo du mit der Bahn hochkommst, dass es da immer sehr, sehr stark frequentiert ist.
Genau. Nichtsdestotrotz gibt es da sehr leckeres Essen, was eine Hütte angeht, finde ich. Was alpentechnisch mir sehr gut gefällt, ist, jetzt muss ich überlegen, dass ich keinen Quatsch erzähle. Jana hat die Sonnenhalde Alpe ja schon erwähnt.
Ich finde die Alpe noch toll beim Geschwendnerhorn, wo wir hochgelaufen sind. Okay. Also man muss dafür nicht zum Geschwendnerhorn hochlaufen, was schon recht hoch ist. Aber es gibt dort relativ unten am Fuß vom Berg eben eine sehr, sehr schöne und urige Alpe. Das ist, glaube ich, die älteste Alpe am Alpsee.
Die Gschwendtner Bergalpe heißt die.
Genau, Gschwendtner Bergalpe. Und dort kann man auch sehr, sehr gut Kässpätzle essen. Und die Alpe an sich sieht halt sehr, sehr schön alt aus, aber nicht verkommen oder so in alt, sondern wirklich schön alt.
So historisch alt mit so richtig schwarzen Augen, wie man sich's vorstellt, oder?
Genau.
Sonst auch noch schön.
Mit einbauen darf, oder?
Das habe ich dich nicht verstanden, sorry.
Wir sollen einen Link.
Ihr schickt uns bestimmt ein Bild, was wir damit einbauen können, damit sich jeder mal vorstellen kann, wie so eine Alpe aussieht und wo der Unterschied zu einer klassischen Hütte ist.
Das schicken wir auf jeden Fall gerne.
Ja, perfekt. Ja,
mir ist noch mal eine eingefallen, die fand ich sehr schön. Da hatten wir mal einen Stammtisch drin. Das war der Sonthofer Hof, heißt der, glaube ich. Da läuft man quasi durch den alten Stall in die Gaststube rein.
Das heißt aber, für meinen Stammtisch muss ich erstmal eine Bergtour machen.
Ja, nee, nicht. Sogar an diesen Hof kann man über eine Mautstraße fast direkt hinfahren.
Okay, das heißt, das ist dann der Tipp für Menschen, die nicht wirklich wandern wollen, aber trotzdem gerne mal eine Alpe besuchen möchten.
Ja, ich hätte noch eine.
Das Problem ist, Christian, mit den ganzen tollen Geschichten, die ihr hier erzählt, ich habe mittlerweile so Hunger und ich möchte jetzt endlich meine Wanderstiefel anziehen und raus ins Allgäu. Mach's nicht noch spannender.
Ja, sie sollen ja auch zu uns auf den Blog kommen, da sieht man ja dann auch noch ein paar
Leute. Ja, weiter. Das auf jeden Fall. Aber jetzt verrat noch die letzte, die du eben noch im Kopf hattest.
Eine, wo auch sehr einfach zu erreichen ist, ist die Königsalpe, heißt sie. Da kann man utopisch guten Kuchen essen, selbstgemacht. Und ich glaube, die haben einmal in der Woche immer einen komplett nicht Allgäuer Essen, ein Fondue-Abend, glaube ich.
Aber ich glaube nur im Winter.
Nur im Winter.
Ja, ich glaube, im Sommer möchte auch keiner wirklich Fondue essen.
Aber das ist relativ cool. Da muss man sich aber vorher anmelden.
Und dann fahre ich mit dem Schlitten wieder ins Tal?
Ja, man kommt da relativ weit mit dem Auto und muss dann vielleicht, was sind das? Anderthalb Kilometer
oder so.
Laufen circa bis dahin. Das ist auch ein bisschen Voralpen, also das ist noch nicht Hochalpen. Relativ einfach hinzukommen, Königsalpe hieß die.
Das klingt aber ja auch überschaubar mit 1,5 Kilometern, also.
Ja, also das ist für Lauffaule.
Wenn man dann köstlich gegessen hat da oben, dann kann man ja zur Not wieder runterrollen. Das ist ja dann der Schwerpunkt.
Ich glaube, also der Weg ist gar nicht so steil, dass man irgendwie ins Rollen käme, glaube ich. Also man läuft schon eher eben.
Ja, das kommt drauf an, von wo man aus hinläuft.
Natürlich kann man zu jeder Alpe, also man kann jede Alpe natürlich auch mit einer Wanderung verbinden und auch durchaus mit einer längeren. Und anspruchsvolleren Wanderungen. Man muss es nicht so einfach machen, aber man kann es theoretisch so einfach machen.
Aber das ist doch perfekt. Ich fand, das ist jetzt ein richtig gutes Schlusswort, liebe Jana, dass man Alpen mit tollen Wanderungen verbinden kann. Oder man geht einfach nur wandern oder man geht einfach nur gemütlich, spaziergangstechnisch auf eine Alpe und lässt sich dort von den kulinarischen Allgäuer Köstlichkeiten verwöhnen.
Genau.
Vielen, vielen Dank für das super lustige Gespräch mit euch beiden. Natürlich werde ich alles verlinken. Ihr werdet ganz viel Infos finden in dem kurzen Artikel, in den wir immer schreiben, um den Podcast anzukündigen. Und ja, jetzt sage ich vielen, vielen Dank, wünsche euch eine tolle Woche noch und vor allen Dingen dann viel Spaß beim Wandern für die nächste Zeit im Allgäu.
Vielen Dank, das wünschen wir euch natürlich auch, dir und allen Hörern und ja, hoffen, dass wir so ein bisschen Inspiration geben konnten, dass viele Leute ins Allgäu kommen und das Allgäu genauso genießen, wie wir es tun.
Das denke ich, das habt ihr absolut geschafft, dass ihr das hinbekommen habt, dass da jetzt einige Leute mehr kommen und ihr habt mit Sicherheit auch die Lust aufs Wandern geweckt. Also, ich sage tschüss und wünsche euch alles Liebe. Bis dann.
Danke, tschüss.
Servus.
Willkommen bei Weltnah, dem Podcast für nachhaltige Reisen südlich des Mains.